Wer ist Jesus wirklich? Das bleibt die spannende Frage. Das bleibt auch die Frage heute Morgen. Vielen Dank für das gut inszenierte Anspiel. Das war wirklich spannend, hier zuzuschauen, wenn man nur den dürren Text sieht in der Vorlage. Sehr kreativ. Das macht immer Spaß, euch mitzuerleben hier. Wir sind hineingenommen worden in die Situation. Damals in Jerusalem beim Einzug Jesu. Und in der Tat, dranbleiben, beobachten, weiter fragen, wer ist Jesus wirklich? Vielleicht tut es da gut, wenn wir uns einfach auch nochmal diese Szene, diesen Abschnitt tatsächlich im Original vor Augen stellen und anhören, den Text lesen. Es gibt verschiedene Texte. Die Einzugsgeschichte Jesu kommt in allen Evangelien vor. Es ist eine der wenigen, also nicht alle Geschichten, es ist sehr unterschiedlich in den Evangelien, aber die kommt in allen Evangelien vor und zum Teil an anderer Stelle bei den Synoptikern, bei Markus, Lukas und Matthäus, an anderer Stelle wie im Johannesevangelium. Wir hören und lesen heute Morgen die Geschichte nochmal nach dem Johannesevangelium. Wird vorne mit eingeblendet und Inge liest sie uns vor.
Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen: Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten, er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagten zueinander: Da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach.
Jawohl, vielen Dank. Und wir spüren beim Zuhören, dass tatsächlich damals ein ordentlicher Tumult gewesen sein muss, so ähnlich wie wir es gerade gesehen haben. Wir sind in der Serie Ostern neu erleben, heute unter dem Thema die Ostersuche nach dem Messias. Jetzt muss man ja, wenn sich der Messias oder wenn sich Jesus so zeigt, wie damals in Jerusalem, wenn er öffentlich einreitet, wenn er sichtbar ist, dann muss man ja nicht groß nach ihm suchen. Und dennoch ist die Frage, was sucht man, wen will man treffen, wen will man wahrnehmen, wenn man Jesus dort begegnet? Wen versteht man unter dem, was versteht man unter dem Messias? Wen sucht man, wenn man sich aufmacht, um Jesus dort zu begegnen? Denn eins ist klar, wenn man das hier liest oder auf sich wirken lässt, dann zeigt sich Jesus klar und er wird auch in klarer Weise bejubelt. Aber nachher macht uns Johannes hier deutlich in diesem Abschnitt, dass es doch nicht so klar ist, wer Jesus ist. Und dass selbst die Jünger Zeit brauchten, um nachher zu verstehen, wer er wirklich ist. Weil sie es nicht in dem Moment schon verstanden haben, wer er ist, sondern erst im Nachgang, nachdem in der kommenden Woche, damals in dieser Woche der Karwoche, an Karfreitag, an Ostern so viel passiert ist, dass erst im Nachgang nochmal ein ganz neues Licht auf Jesus fällt. Die Jünger von Jesus verstanden zunächst nicht. Sie konnten also diese Situation, die sich ihnen hier zeigte, die für sie so glasklar war, nicht sofort einordnen und richtig verstehen. Und das dürfen wir heute Morgen vielleicht auch mal im Hinterkopf haben, wenn wir diese Geschichten, die wir so gut kennen, Einzugsgeschichte, Palmsonntag, jedes Jahr wieder, vielleicht auch oft durchgespielt, auch in den Kindergottesdienst oder wo auch immer, dann denkt man ja, alles verstanden. Aber vielleicht gibt es doch auch immer wieder Neues zu entdecken, wer Jesus wirklich ist, wer er für uns persönlich, wer er für uns auch heute ist. Wir setzen mal ein mit dem großen Ruf, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna, Hosianna. Hosianna, wir haben es jetzt in den Liedern nicht gesungen, es gibt etliche Lieder im Lobpreis oder auch alte Choräle, die dieses Wort, diesen Begriff aufnehmen, Hosianna. Und irgendwie denkt man ja klar, da geht es um Lob, da geht es um Ehre, da geht es um gepriesen sei Gott in der Höhe. Hosianna, ein Ruf des Lobpreises. Oder was denkt ihr, was Hosianna heißt? Muss doch so ähnlich wie Halleluja, gelobt sei Gott, Ehre sei Gott in der Höhe, Hosianna. Hosianna wird gerufen. Was heißt Hosianna eigentlich? Irgendwo ein Fangesang, irgendwo ein Lobpreislied. Aber das Interessante ist, Hosianna, wisst ihr das alle schon? Wer weiß, was Hosianna heißt? Hilf doch, heißt Hosianna. Hosianna ist der Hilferuf. Hosianna ist der Schrei nach Hilfe. Herr, hilf doch. Herr, hilf doch. Hosianna. Da rufen Menschen Jesus an und erwarten von ihm Hilfe, konkrete Hilfe. Es ist nicht das Lob, es ist nicht die Anbetung, nicht der Lobpreis, sondern der Hilferuf, der hier laut wird an Palmsonntag. Und das macht doch auch deutlich, dass da Menschen kommen, die an Jesus eine Erwartung haben, die mit dem Menschen, der hier in Jerusalem einzieht, etwas verbinden, die etwas von ihm haben wollen, die Wünsche haben, die Bedürfnisse haben, die Vorstellungen haben, wie Hilfe aussehen kann und soll für ihr persönliches Leben oder auch in der Situation, wo sie sich im Miteinander leben, in der Gesellschaft damals befinden. Die Menschen suchen nach etwas, sie suchen nach Hilfe. Der Messias, Jesus ist da, er ist offensichtlich, ihn muss man als Person nicht finden, aber sie suchen etwas bei ihm. Sie suchen, haben Erwartungen und Wünsche und Vorstellungen, was er tun soll. Und sie fragen sich, wird das, was wir uns wünschen, was unsere Sehnsucht ist, was drinsteckt, wird das jetzt in Erfüllung gehen? Wird das in Erfüllung gehen? Ist es so weit? Und da gibt es natürlich in dieser großen Menge von Menschen, die sich damals versammeln, die ganze Bandbreite von Vorstellungen, von Erwartungen, von Gedanken, von Sehnsüchten und von Wünschen. Denn das ist ja schon deutlich geworden hier im Anspiel, dass Jesus einzieht kurz vor dem großen Pessachfest, das eben in der Woche danach stattfinden wird. An Pessach, da war Jerusalem voll. Da war Jerusalem wirklich voll, voller geht's nicht mehr. Denn von überall her aus der ganzen Diaspora sind Menschen, Juden zusammengekommen, um dieses große Fest in Jerusalem zu feiern. Also da war wirklich etwas los auf den Straßen Jerusalems. Da waren die Menschen da. Und das wissen wir, je mehr Menschen da sind, desto größer ist die Unterschiedlichkeit von dem, was sie bewegt, was sie ausmacht, was ihre Wünsche und Vorstellungen sind. Und deshalb lasst uns einfach nochmal diese Szenen oder was wir gerade gehört haben, auch ein bisschen reinhören, nochmal wahrnehmen, wer da unterwegs ist. Ein Jünger war mit dabei, ein Freund Jesu, Lukas hat er sich vorgestellt, ein richtiger Jünger, einer, der mit Jesus schon unterwegs war, der ihn kennt, der schon so viel mit ihm erlebt hat. Auch hier wird es ja angesprochen bei Johannesevangelium, dass unmittelbar vorausgehend eben dieses große, riesengroße Wunder war, dass Jesus Lazarus, der schon mehrere Tage im Grab lag, Lazarus aus dem Grab gerufen hat und ihn von den Toten wieder hat auferstehen lassen, wieder lebendig gemacht hat oder zurückgeholt hat ins Leben. Dieses große Wunder der Totenauferweckung war geschehen. Das hat sich verbreitet, das haben Jünger Jesu mitbekommen. Und vieles, vieles andere, was vorher schon geschehen war, was sie erlebt haben. Und natürlich wächst dann, wenn man so mit Jesus unterwegs ist und ihn in dieser Weise kennengelernt hat, dann wächst doch die Vorstellung, wann geht es jetzt denn richtig los? Wann geht es denn richtig los? Es ist schon so viel passiert, wir haben schon so viele Zeichen gesehen, aber irgendwann muss es doch richtig losgehen. Und das war dieser Moment vielleicht, wo Jesus dann eben von Bethanien her einzieht über den Ölberg, wo sie sagen, okay, jetzt an Pessach, da muss es doch losgehen. Jetzt wird es passieren. Jetzt wird der Messias ganz klar und deutlich sagen, Jesus ganz klar und deutlich sagen, dass er der Messias ist und dann geht's los. Und Lukas natürlich sagt, da will ich dabei sein. Da möchte ich ganz vorne mit dabei sein. Da möchte ich mitmarschieren. Da möchte ich entweder dem Jesus vorangehen oder direkt dahinterher sein oder irgendwo an der Seite stehen. Aber auf alle Fälle, wir waren schon lange mit ihm unterwegs. Wir werden auch eine Rolle spielen, wenn es richtig losgeht. Und so haben auch verschiedene Jünger, könnt ihr alles nachlesen in den Evangelien, ja auch gedacht, also wenn es losgeht, Jesus, dürfen wir dann rechts und links neben dir sitzen? Dürfen wir die Ehrenplätze einnehmen? Und da hat sich ein Petrus Gedanken gemacht, welche Rolle er spielt. Da hat sich auch ein Judas Gedanken gemacht, was dann passieren wird, wie dann den Armen geholfen wird, wie die Leute irgendwo, wie soziale Gerechtigkeit hergestellt wird. All das, was jeder einzelne Jünger auch sein Traum war, was in seinem Herzen war und wo er Vorstellungen hatte, was der Messias zu tun hat und was er umzusetzen hat. Lukas ist dabei und sagt, vorne will ich dabei sein, mitmarschieren, jetzt geht's richtig los. Die andere Person, eine Anna, die weiter hinten stand, die vielleicht einfach so dazugekommen ist, gesagt hat, Menschenskinder, was passiert denn hier irgendwie? Schon eigenartig ein bisschen was gehört hat und vielleicht dann denkt, okay, wenn ich hier was mitnehmen kann, was erleben kann, auch ganz nett. Und so ein Messias kann man auch brauchen. Also irgendwie halt so Leute, die normal durch ihr Leben gehen, aber vielleicht gar kein großes Interesse haben, aber einfach mal mit dabei sind und natürlich auch vorne schauen wollen, was da passiert und etwas mitbekommen wollen. Solche Menschen gab es damals und gibt es heute, die einfach irgendwo so am Rande mit dabei sind und mal schauen, was Sache ist. Dann sind andere dabei, wie der römische Hauptmann, der einfach dann sagt, okay, das ist doch alles verrückt hier. Der weiß natürlich, wie ein richtiger Triumphzug gefeiert wird, kennt er von Rom. Da feiern die Kaiser andere Triumphzüge. Da gibt es eine große Aufmachung. Da werden die Schätze der Welt und was man erobert hat, zur Schau gestellt. Das sind wirklich die Sklaven, die hinterherkommen, die Gefangenen. Da werden die Siege gefeiert. In Rom weiß man, wie man Könige richtig feiert und Kaiser. Da hat er schon vieles erlebt. Er sagte, was soll das hier für eine lächerliche Geschichte? Einer, der auf so einem Esel füllen da irgendwo kleinen Esel einreitet und der sich vorkommt, Wunder weiß, was er wäre in diesem, ja, in diesem Region, die ganz hinten in der Welt ist. Also es sind doch einfach in Israel, in Jerusalem und in der Gegend so viele Spinner unterwegs. So viele religiöse Spinner. Und dann kann man auch noch John Lennon hören und der mal gedichtet hat, dass es vielleicht am besten wäre, wenn doch diese Welt ohne Religion wäre. Vielleicht wäre es dann friedlicher. Vielleicht wäre es dann einfacher, wenn die Leute nicht irgendwelchen verrückten Ideen anhängen und nachfolgen. Dann könnte man doch leichter einen Pax Romana oder einen menschlichen Frieden auf dieser Erde schaffen. Ohne die religiösen Spinner wäre es doch eigentlich einfacher in dieser Welt, sagt der römische Soldat. Aber gut, ich muss dabei sein, muss schauen, wie man das Ganze unter Kontrolle hält. Und wie man das irgendwie absichert. Und natürlich auch auf die Gegenseite aufpassen, denn dann ist auch noch Franz, der Pharisäer, der auch eine Meinung hat, der eben hier provoziert wird, der herausgefordert wird, der sagt, das kann gar nicht sein, was hier passiert, das, was hier vor sich geht, das ist ganz klar Gotteslästerung. Und Jesus nimmt hier ein Wort in Beschlag aus Sacharja 9 und sagt, er sei der Messias, wo soll das hinführen? Also auch Franz, der Pharisäer, er stört sich an dem, was passiert. Und das sind die vielen Menschen, die wir dort wahrnehmen und nur wenige Einblicke in das, was da an Gedanken und Empfindungen da ist. An großen Hoffnungen und Erwartungen, was geschehen soll, aber auch an Befürchtungen und an Sorgen, was vor sich geht. Jesu Einzug in Jerusalem. Was hat er sich denn eigentlich selber dabei gedacht? Weiß es nicht. Aber stellen wir uns mal die Frage, wie ging es denn Jesus selber, als er auf diesem Esel da einreitet und die Jünger da die Kleider ausbreiten und die Leute mit Palmwedeln irgendwo wedeln und ihm zujubeln? Ist er sich da nicht ein bisschen, würden wir uns da nicht ein bisschen komisch vorkommen? Natürlich je nachdem, wie wir drauf sind. Der eine sitzt da gern ist da gern irgendwo vorne mit dabei oder sitzt auf einem Esel und lässt sich feiern. Der nächste sagt, nee, also da will ich, also das ist nicht mein Ding. Wie ging es denn Jesus selber? Natürlich, vermutlich, es ist ihm ja klar, was passiert. Es ist ihm klar, dass hier dieses Wort aus Sacharja 9, und Jesus kannte die Bibel, er kannte sie in- und auswendig, er kannte die Prophezeiungen alle. Und er wusste, was hier hochkommt, was hier wachgerufen wird, in Gedanken und Vorstellungen der Menschen in Jerusalem. Er wusste, dass es hier in die Richtung geht, dass Sacharja 9 dargestellt wird und dass da Erwartungen mit verbunden sind, ganz, ganz sicher. Also er hat sich auf das eingelassen, aber wie ging es ihm wirklich? Hat er den Moment gefeiert? Das Zujubeln, es tut ja immer. Es tut immer gut, wenn man jemandem einem zujubelt und hochhebt und heraushält. Aber ich glaube, das alles war ihm nicht so wichtig. Und wenn ich so versucht habe, weil gerade auch in der Vorbereitung diese Geschichte, die so vertraut ist, einfach nochmal neu irgendwo wahrzunehmen, die Frage, was ging denn da in Jesus vor? Dann ist interessant, in welchem Kontext diese Geschichte in den Evangelien beschrieben wird. Wie gesagt, bei den Synoptikern unterschiedlich wie bei Matthäus, aber beides zusammengenommen macht dann irgendwo letztens auch etwas spüren von dem, was in Jesus lebte, was in ihm vorging und was ihn auch beschäftigt hat. Weil nehmen wir jetzt eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium oder aus den Synoptikern, wo der Einzug dann geschildert wird, wie Jesus eben den Ölberg herunterkommt, dann heißt es dann gleich im nächsten Vers oder anschließend der nächsten Aussage, als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, da weinte er über diese Stadt. Dominus flevit. Der Herr hat geweint. Ich habe gehört, dass jemand gerade über Ostern jetzt nach Israel reist, Ferienurlaub dort macht mit seiner Familie, sicherlich auch in Jerusalem vorbeikommt. Es gibt in Jerusalem am Ölberg eine wunderschöne Stelle. Dominus flevit heißt sie. Eine kleine Kirche, die dort gebaut wurde, erst in den 50er Jahren 1955, allerdings auf Grundfesten und Grundmauern oder Ruinen, wo man schon lange im 4. 5. Jahrhundert eine byzantinische Kirche hatte. Und dort wurde wieder ein kleines Kirchlein gebaut von einem bekannten Architekten, Pläne Baluzzi hieß er, also nicht Lutzwald, sondern Baluzzi, aber beinahe hat dort eine wunderschöne Kirche gebaut, die Tränenkirche, eine kleine Kirche, Dominus flevit. Wir durften schon 2-3 Mal in Israel sein und wir sind auch in dieser Kirche vorbeigekommen. Es ist ein wunderbarer Ort. Wenn man so unterwegs ist, verschiedene Dinge bereist, ist hier ein Platz, zumindest so habe ich es empfunden, wo ich gerne viel, viel länger noch geblieben wäre. Man hat von Dominus flevit von dieser Kirche, die am Ölberg liegt, auf gleicher Höhe etwa wie der Felsendom oder auch die Grabeskirche, eine wunderschöne Sicht über das Tal in die Altstadt nach Jerusalem hinein. Man kann sich vorstellen, wie das früher ausgesehen hat, als Herodes dort seinen großen Tempel gebaut hatte. Das war ja auch ein prachtvoller Ausblick, wenn man vom Ölberg hinunterkam. Also das kann man sich richtig gut vorstellen. Dann wachsen um diese Kirche inzwischen auch schon Zypressen und ein paar andere schattige Bäume. Wenn man dann auf der Reise, wenn man unterwegs ist von Station zu Station, dort vorbeikommt, die Kirche hineingeht, dann auch dieses außergewöhnliche Bild sieht, das auf vielen Motiven zu sehen ist, weil die Kirche eben anders angeordnet ist als alle anderen Kirchen, nicht den Altar nach Osten hat, sondern nach Westen, dann blickt man durch dieses Fenster hindurch, so ein Gitterfenster, ich glaube, ihr habt es sicher auf Fotografien schon gesehen, blickt man auf den Felsendom und auf die Altstadt. Wunderschöner Ausblick. Da dem nachzuspüren, Dominus flevit, der Herr weint. Das ist so dicht beieinander. Einerseits dieser Einzug, dieser Jubel, dieser Trubel, dieses Tamtam, was da gemacht wird. Und dann zu wissen, da geht in Jesus, da gehen noch ganz andere Dinge vor. Der Herr weint. Er weint über Jerusalem, über die Menschen. Er weint über die Situation dort. Er weint darüber, dass sich dort Menschen befinden, die etwas nicht verstanden haben. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus weint darüber, dass Menschen blind sind für das, was wichtig ist, was in ihrem Leben Heil und Heilung bringt, was Frieden bringt, was Zukunft bringt. Er kann darüber weinen. Auch das gehört mit zum Palmsonntag beziehungsweise zu diesem Einzug, zu dieser Szene hinzu. Kurz danach, als Jesus dann unten ist, in Jerusalem, im Tempel ist, wird geschildert, ebenfalls bei Lukas und den Synoptikern, dass Jesus in den Tempel geht und dass er dort den Tempel, also die sogenannte Tempelreinigung, die Szene, wo er die Tische der Händler umstößt und eben deutlich macht, worum es eigentlich geht hier im Tempel. Dass es nicht darum geht, die alltägliche religiöse Routine irgendwo zu leben und das Normale, was da ist, sondern dass dieses Haus in ganz besonderer Weise ein Gebetshaus, ein Ort der Begegnung mit Gott sein soll. Etwas, wo Menschen dem lebendigen Gott begegnen und nicht in ihrem Alltag unterwegs sind. So wichtig natürlich auch das Alltägliche ist, aber darin darf man sich nicht gefangen nehmen, das darf nicht wichtiger werden, sondern letztlich geht es darum, dem lebendigen Gott zu begegnen. Dieses Haus soll ein Gebetshaus sein. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel, er fing an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften. Er sagte zu ihnen, in der Heiligen Schrift steht, mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Auch diesen Vers kennen wir. Auch das hat Jesus beschäftigt, als er in Jerusalem einzog, dass sein Volk, seine Brüder und Schwestern, dass sie einerseits Gott nachfolgten und dass dennoch irgendwo dieser innige Bezug, diese Lebendigkeit nicht da war. Und so hat er auch diese Gottesbeziehung im Blick gehabt. Um ein drittes nochmal anzuführen, bei Johannes wird dann nachher geschildert, unmittelbar am Anschluss in den Einzug in Jerusalem, wie Jesus dann, oder wenige Tage darauf, kurz darauf, mit seinen Jüngern im Haus unterwegs ist und hat das Passamahl vorbereitet und wie es dann zu der Szene der Fußwaschung kommt. Die wird ja nur im Johannesevangelium berichtet, aber sie gehört auch unmittelbar in diesen Kontext, in diesen Zusammenhang mit hinein, wo Jesus dann seinen Jüngern dient und wo Jesus zu ihnen sagt, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel, ein Paradigma habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Also das sind Gedanken, das sind Herzenshaltungen, das sind Einstellungen, mit denen Jesus auch unterwegs ist, die ihn schon beschäftigen, die schon da sind, als er hier in Jerusalem einzieht. Und wenn wir jetzt dieses Bild versuchen zusammenzunehmen, um was geht es dann bei diesem Einzug? Was haben denn die Jünger dann danach verstanden, nachdem es dann auch noch zu Karfreitag und zu Ostern kommt? Dann haben sie vermutlich verstanden, dass Jesus tatsächlich der wahre König ist. Der wahre König ist, das haben sie ja schon gesungen, das haben sie hochgehalten. Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, gelobt sei der König aller Könige. Da war eine Vorstellung da, eine Erwartung, was der König sein soll, wie er sich verhält, wer er ist. Aber danach haben sie verstanden, dass Jesus tatsächlich der wahre König ist. Und dann haben sie etwas zusammengebracht und verstanden, was vorher so vielleicht noch nicht da war. Einerseits die Größe und Majestät Gottes, Jesu, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er der Mächtige ist, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel wie auf Erden, dass er im Namen des großen Gottes kommt, dass er der Messias ist, seine Mächtigkeit, seine Hoheit, andererseits aber auch seine Niedrigkeit, die ja schon deutlich wurde, indem er einzieht auf dem Eselsfüllen und die Verheißung von Sacharja aufgreift, dass er der ist, der in Niedrigkeit, auch in Armut kommt, dass er nicht auf dem hohen Ross kommt, sondern auf diesem Eselsfüllen, dass eben beides zusammen ist, seine Macht und seine Ohnmacht, seine Stärke und seine Schwäche. Und wie es Johannes dann später in der Offenbarung sehr deutlich beschreibt, wenn es in die Anbetung des Herrn geht, dass Jesus beides ist. Der Löwe und das Lamm. Und das haben sie verstanden, das ging ihnen dann dort auf, dass diese Spannung, dass sie immer zusammengehört, dass man die nicht aufdröseln kann, dass sie in der Nachfolge, dass sie im Glauben, dem, wie wir unterwegs sind, dass das zusammengehört, dass Jesus beides ist. Vielleicht, es klang heute Morgen schon an, wenn Jesus wiederkommt, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt und wenn er zuletzt wiederkommt und alles in dieser Geschichte zu Ende geht, dann wird diese Herrlichkeit sich auf eine Weise durchsetzen. Aber ich vermute immer noch so, dass die Lammesnatur auch dabei ist. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube. Aber solange wir hier unterwegs sind, ist auch beides zusammen. Niedrigkeit und Ohnmacht und Herrlichkeit und Macht. Und da sind wir, da stehen wir drin. Da stehen wir auch drin in unserem Alltag. Da stehen wir drin mit unseren persönlichen Fragen und Wünschen. Wenn wir sagen, Herr, hilf doch. Herr, schenk doch Gesundheit. Schenk doch hier Gelingen. Schenk doch hier. Und dann kommen wir mit den vielen Bitten und Vorstellungen zurecht. Dürfen wir tun. Dürfen zu ihm kommen und sagen, greif doch ein. Hilf doch. Du bist doch der, der alle Macht hat, um zu helfen. Und sprich du nur ein Wort. Und dann ändert sich's. Ja. Das glauben wir, dass Jesus die Macht hat, Dinge sofort zu ändern, auch jetzt schon. Und dann erleben wir in vielem, wie Gebete, wie Ringen, wie Kämpfen, doch nicht in der Weise erhört wird, dass alle unsere Wünsche, Erwartungen in Erfüllung gehen, dass wir manchmal auch durch tiefe Täler gehen, dass manchmal Leid und Schmerzen da sind, dass manchmal Fragen da sind, wo wir sagen, das kann doch nicht wahr sein. Herr Gott, wenn es dich gibt, das kann nicht sein, dass dann die Dinge so oder so verlaufen. So, wie es die Jünger dann auch in der Woche darauf erlebt haben und erfahren haben. Aber doch, ja, es kann auch so verlaufen, dass etwas total daneben geht, menschlich gesehen. Also diese Spannung, die können wir nicht auflösen. Das ist den Jüngern klar geworden. Dass eben eine Vorstellung, wo man nur erwartet, dass Jesus der ist, der meine Wünsche, meine Vorstellungen, das, was mir wichtig ist, umsetzt und zu Gange bringt, dass das nicht greift, dass das nicht trägt, dass das Jesus nicht gerecht wird. Sie haben verstanden, wer er ist. Er ist der Löwe und er ist das Lamm. Beim Sonntag bringt diese Spannung zusammen, zumindest auch für uns, wenn wir heute eben diese Geschichte hören. Und sie stellt uns am Ende natürlich auch die Frage, ja, was heißt das für uns heute? Was heißt es, wenn es darum geht, dass auch wir das Herz wieder öffnen und sagen, Herr, zieh jetzt auch bei mir, zieh bei uns ein, zieh bei mir neu ein. Die Eingangsfrage ist die, wer ist wahr, wer ist Jesus wirklich? Wer ist Jesus wirklich? Vielleicht müssen wir sie runterbrechen und sagen, wer ist Jesus für mich? Wie habe ich ihn bisher verstanden? Was habe ich bisher schon erfahren mit ihm? Wie habe ich ihn erlebt? Ja, mir ist auch eingefallen, es gibt ja bei euch Rennstandfragen, du bist auch ein Stammleiter, eure Zielsetzung, wie ihr unterwegs seid, da heißt es ja auch, wir möchten Kinder zu Jesus führen, sie bei ihm halten und für den Dienst in seinem Reich bereit machen. Kinder zu Jesus führen. Ja, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Sind wir da immer auch noch unterwegs zu lernen? Wir haben etwas mit ihm erfahren, wir kennen ihn, aber es gibt doch immer auch noch mehr. Es gibt immer noch mehr, das wir selber erleben können. Und selbst wenn ich jetzt hier stehe und mir im Vorfeld ja auch Gedanken gemacht habe über diese Geschichte, habe ich auch noch nicht gesagt im Gebet, Herr, ich denke schon, dass ich einiges weiß. Und dass ich auch Bibel und vieles schon gelesen habe, vor allen Dingen auch schon genügend gepredigt habe und so weiter und so fort. Aber dass es immer noch etwas gibt, wo ich dich mehr kennen darf und wo es noch sicher ganz andere Dimensionen zu entdecken darf, das ist wohl wahr. Und diese Haltung dann auch zu wissen, es gibt mehr von Jesus zu erkennen, als ich bisher verstanden habe. Und es gibt mehr von Jesus zu erkennen, als wir hier verstanden haben, jeder Einzelne. Da haben wir noch nicht die Tiefen ausgelotet, wer Jesus ist und was er auch für uns sein möchte. Also zum einen geht es ganz sicher auch um diese Dimension der Offenheit, des Sich-Öffnens. Jesus, ich möchte dich ganz neu einziehen lassen in meinem Herzen, dich erkennen. Natürlich dürfen wir dann auch das mitbringen, dass Hosianna ein ganz berechtigter Ruf ist und dass wir das ihm auch entgegenschreien dürfen auf alle Fragen, wie wir unterwegs sind, persönlich oder auch wie wir als Gemeinde unterwegs sind. In allen Fragen dürfen wir sagen, Herr, hilf, Herr, gib Kraft, gib Weisheit, gib Führung, Herr, gib Schutz und Bewahrung, gib uns Einheit, gib uns Miteinander. Herr, es steht doch in deiner Macht, Herr, hilf. Lass uns hier auch nach dem letzten Sonntag, wenn viele Gedanken da waren, vieles aufgewühlt hat und vieles auch in dieser Woche sicher euch und uns alle noch beschäftigt hat, auch ein Stück weit wieder vielleicht Fragen besprochen wurden und vorangegangen sind, dann darf dieser Ruf und diese Bitte, Herr, hilf, Hosianna, greif ein und leite du uns auf einem guten Weg. Der darf sein, der ist berechtigt und der ist wichtig. Er ist in jeder Hinsicht wichtig, für uns persönlich wie für unser Miteinander. Und der Herr kann helfen und hat Macht einzugreifen. Und es ehrt ihn auch und es freut ihn, wenn wir Hosianna rufen. Er sagt dann nicht, nee, jetzt lass mich mal in Ruhe. Also manchmal, wenn andere Leute was von einem wollen, dann gibt es schon den Punkt, wo man sagt, jetzt reicht's aber. Also alles, was recht und gut ist, alles kriege ich auch nicht fertig. Aber Jesus sagt nicht, es reicht. Es ist gut, es ist fertig. Jetzt geht mal woanders hin, mal eine Tür weiter oder irgendwo und klopft dort an. Nein, Jesus hat die Macht und er hat nicht nur die Hilfe, er ist selber die Hilfe in Person. Deshalb ehrt es ihn. Und freut ihn, wenn wir mit allem, was uns beschäftigt, zu ihm kommen. Da ist nichts zu klein und nichts zu groß. Auch das dürfen wir uns immer wieder sagen, dass das so ist, dass es gilt, dass es wahr ist. Es freut ihn, wenn wir Hosianna rufen und zu ihm kommen. Und ein drittes, das darf dieses Hosianna noch umschließen, noch ein weiteres, dass wir dann auch, wenn wir das rufen, Herr, hilf, dass wir dann auch zugleich das mit hineinlegen, ja, lass mich auch verstehen, was in dir ist. Lass mich auch verstehen, was dein Herz bewegt. Lass mich auch mit deinen Augen sehen. Anja Lehmann hat das bekannte Lied gedichtet, lass mich sehen, mit deinen Augen lass mich sehen. Füll mein Herz mit deinen Tränen für die Menschen dieser Welt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt oder hier auch gesungen habt, ob es bekannt ist, ein Lied im Lobpreis, das wir auch schon öfter oder gesungen haben, lass mich sehen mit deinen Augen, ich möchte verstehen. Oder das andere, ich sehe den König kommen, wo es dann in der Bridge dann später auch heißt, heil mein Herz und mach es rein. Das Verborgenes für mich sichtbar sein, das, was in Jesu Herz verborgen ist, zeig mir, wie man liebt, so wie du mich liebst. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Ich will leben, Herr, ganz in deinem Licht. Immer wenn dieses Lied gesungen wird, wird mir es ein bisschen komisch. weil ich mir dann Gedanken mache, singe ich das jetzt wirklich von Herzen mit? Meine ich das auch? Ist es jetzt das Gebet meines Herzens? Komm und lass mich auch spüren und sehen, was dich bewegt. Ja, es ist es schon, aber es ist etwas, wo wir über unsere eigenen Gedanken und Gefühle auch hinausgehen und sagen, Herr, es geht mir tatsächlich um dich und es soll mir noch mehr um dich gehen als bisher. Also auch das darf an Palmsonntag mit drin sein, bei allem Hosanna, bei allem Gelobtsei, der da kommt und so weiter, dass wir auch sagen, Herr, ich möchte auch deinen Herzschlag, deine Sicht der Dinge in meinem Herzen haben. Ich bitte uns beten. Lieber Herr, danke, dass du der Retter bist, dass du der König bist, dass du wirklich der bist, der im Namen des Herrn kommt, dass dir alle Ehre gebührt, dass du der bist, der die Geschichte dieser Welt verändert hat. Mehr noch als die Menschen damals an diesem Palmsonntag wissen konnten und verstanden haben, mehr noch als es die Jünger verstehen konnten. Danke, dass du den Weg ganz gegangen bist für uns hin ans Kreuz, ins Grab, aber auch der Auferstandene und der lebendige Herr bist. Herr, und wenn wir jetzt deinen Namen anrufen, dann dürfen wir das auf dem Hintergrund dieser ganzen Geschichte sehen, des ganzen Weges, den du für uns gegangen bist. Danke für deine Erlösung, danke für dein Heil, danke für diese bedingungslose Liebe, die zum Ausdruck kommt für jeden Menschen, den du im Blick hast. Danke auch für dein Herz, dass wir wahrnehmen können und uns dem annähern dürfen, wie du mitfühlst, wie du voller Erbarmen bist, wie du weinst um die Menschen, wie du jeden Einzelnen im Blick hast. Danke, dass wir auch heute noch erwarten dürfen, dass dein Heil und deine Heilung, das, was dein Leben, dass es auch heute noch so verändernd eingreifen kann, dass es in unserem persönlichen Herzen und Leben Neues schafft, dass es aber auch im Miteinander immer wieder Neues schaffen kann, auch in den großen, großen Fragen dieser Welt und wo so viel Krieg, so viel Elend, so viel Schmerz und Dunkelheit da ist. Herr, wir wollen deinen Namen erheben. Du bist wirklich der einzige Retter. Du bist der Lebendige. Du bist die Hoffnung. Du bist der, indem wir uns neu ausrichten wollen. Herr, so möchten wir da einfach uns öffnen und uns dir hinhalten. Komm neu in unser Leben, zieh neu ein, präge uns mit deinen Gedanken, mit deinen Worten, aber präge uns auch durch den Geist und das, was dich ausmacht, durch deine Barmherzigkeit und deine Liebe. Herr, wir ehren dich und wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Amen.